Mit 15 Jahren hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Wir hatten als Kinder, die mit dem Schulbus fahren mussten, einen sehr netten Busfahrer, Herrn Walis. Der fragte mich eines Tages, ob ich mir 10 D-Mark verdienen will. Natürlich, klar. Der Schulbus durfte neuerdings auch als öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden. Und deshalb sollte jemand Fahrpläne in alle Haushalte unseres 1200 Einwohner zählenden Dorfes verteilen. Und ich sollte dafür 10 D-Mark kriegen. Es waren ja viele Stunden Arbeit, darüber war ich mir in dem Moment gar nicht klar. Da durch so ein Dorf laufen. Ich nahm die 10 D-Mark. Kaufte mir davon Süßigkeiten und genoss die. Und eines Tages, irgendwann, zog ich auch los, um die Fahrpläne zu verteilen. Nach etlichen Stunden merkte ich, dass ich immer noch einen Großteil des Stapels in der Hand hatte. Das war ja eine furchtbare Arbeit. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, ich lasse die erstmal zu Hause ein bisschen liegen. Kann ich ein anderes Mal noch machen. Sie lagen dort ein paar Wochen. Mein schlechtes Gewissen drückte. Nahezu jeden Tag traf ich diesen netten Busfahrer. Wir hatten noch einen, der war zwar nicht so nett, aber dafür sehr witzig. Die mochten wir beide. Und immer, wenn ich ihn traf, hatte ich die Befürchtung, gleich fragt er mich, ob ich die Fahrpläne schon verteilt habe. Ich hatte also nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder ich verteile alle Pläne oder ich schmeiße sie jetzt einfach mal weg. Also habe ich sie weggeschmissen. Das schlechte Gewissen konnte ich aber damit nicht wegschmeißen. Es war schon so gegen Ende meiner Realschulzeit, deswegen musste ich dann nicht mehr allzu lange mit diesem Bus fahren. Aber als ich dann später nach Bad Oldesloe in die Schule ging, lag die Bushaltestelle nur gegenüber von der, wo ich immer eingestiegen bin. Und immer wieder kamen die Gedanken auf diese Sache. Der Busfahrer war vielleicht dann längst im Ruhestand. Ich habe ihn nicht mehr getroffen. Ich hatte irgendwann, als ich dann Jesus Christus kennenlernte, auch mal überlegt, ob ich ihm das nicht einfach mal sagen sollte und die 10 Mark zurückgeben. Aber ich habe den Mann nie wieder getroffen. Einen Entschluss fasste ich allerdings damals. Ziemlich bald. Arbeiten für andere erledige ich immer so bald wie möglich und ehrlich und zuverlässig. So ein schlechtes Gewissen wollte ich nicht nochmal haben. Tja, mit einem Entschluss hat ja auch eure Einladung zu tun, lieber Heinz, lieber Elfriede, die ihr uns ausgesprochen habt heute Morgen. Oder für heute, so müssen wir ja sagen. Goldene Hochzeit. Vor gut 50 Jahren habt ihr beschlossen, miteinander durchs Leben zu gehen. Das war ein Entschluss. Den habt ihr bis heute durchgezogen. Ja, den habt ihr auch nicht per WhatsApp mitgeteilt, dass man ihn genauso schnell auch wieder zurücknehmen kann. So wird ja heute manchmal mit Beziehungen umgegangen. Und ich staune und bewundere das auch. Das so durchzuziehen. Wir brauchen nicht miteinander reden, ob immer alles Gold, was in dieser goldenen Hochzeit jetzt zu sagen wäre, Gold war, was glänzte. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ja, sondern ihr habt uns eingeladen, weil ihr euch freuen wollt mit uns. Dass ihr das so geschafft habt. 50 Jahre bis hierher und noch seid ihr auch unterwegs. Toll. Jetzt habt ihr euch miteinander. Viele erleben das eben nicht, dass man sich dann im Alter noch hat. Wenn man das bis dahin nicht durchgeht miteinander, dann genießt man am Ende auch die Früchte nicht. Mit einem Entschluss hat auch der für heute vorgesehene Predigttext zu tun. Es könnte sein, dass uns die Feierlaune zunächst vergeht, drohe ich schon mal vorher, werde aber sagen, eigentlich wird sie dann erst richtig kommen. Aber wir müssen da jetzt erstmal durch. Es ist nämlich eine unerhörte und seltsame Geschichte, die Jesus erzählt hat im Lukas-Evangelium. Kapitel 16. Er ruft uns mit dieser Geschichte auf, eine wichtige Entscheidung für unser Leben zu treffen und sie dann auch kompromisslos ins Leben umzusetzen. Zunächst aber wird der gesunde Menschenverstand erstmal gehörig Protest anmelden bei dieser Geschichte. Jetzt seid ihr hoffentlich gespannt, nun wollen wir sie auch lesen. Wenn man das Ding nicht einsteckt, kann er auch nicht reagieren. Jan, würdest du den mal einstecken? So rum in dieses Kabel da oben, das an der Reling hängt. Vielen Dank. Sehr gut. Nur das Teilen mitnehmen nützt nichts. Das ist ja auch so, ohne Verbindung mit Gott. Aber das werden wir gleich noch kriegen. Okay. So, Lukas, wir sind im Kapitel 16. Jesus sprach auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Wörtlich könnte es wohl klingen, was muss ich da hören? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Ich liebe dieses Wort flugs. Endlich wird der Text mal gelesen. Ich finde es so herrlich, dieses Wort flugs. Zack, mach das schnell, ja, bevor irgendwer dahinter kommt. Danach sprach er zu dem Zweiten. Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr, vermutlich jetzt Jesus wieder, lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, kann das denn sein? Wie kann denn Jesus diesen Verwalter loben? Sollte es etwa doch so sein, dass wir, als wir die Steuererklärung mal ein bisschen so getüncht haben, doch recht hatten, dass man das so machen soll? Nein, nein, das schlechte Gewissen nehme ich euch jetzt nicht, tut mir leid. Das ist da völlig zu Recht. Ich selbst habe diese Geschichte schon oft gelesen, aber erst in der Vorbereitung dieser Predigt verstanden, muss ich gestehen. Verrückt. Jesus bezeichnet den Verwalter als klug. Nicht, weil er betrügt, sondern weil er sich Gedanken über die Zukunft macht und sein Leben entsprechend darauf einstellt. Deshalb trägt die Predigt den Titel Vorausschauend Leben. In zwei Abschnitten lassen wir das Reden Gottes auf uns wirken. Erstens, die wichtigste Entscheidung treffen, heißt Vorausschauend Leben. Zweitens, die richtigen Schritte gehen. Die wichtigste Entscheidung treffen. Ein Großgrundbesitzer kümmert sich nicht mehr selbst um Hab und Gut, der hat einen Prokuristen. Ja, einen, der das mit Vollmacht ausfüllt. Der übernimmt die Bewirtschaftung. Details, worin das bestand, ob das jetzt Pacht war oder irgendein anderer Handel oder Produktion oder wie auch immer, sind überhaupt nicht von Bedeutung. Es geht darum, der Verwalter hat das Vermögen seines Chefs aus dem Fenster geschmissen. Verschleudert, vergeudet, zersetzt, wie auch immer man das sagen will. Und jetzt wird er folgerichtig rausgeschmissen. Und niemand stellt die hier ausgesprochene Beschuldigung in Frage. Alle gehen so damit um, dass das auch rechtmäßig ist. Es gibt einen Termin für die Entlassung. Ja, da muss der Verwalter die Abschlussrechnung vorlegen und alles übergeben, was er von seinem Chef noch hat. Es wird auch nicht darüber diskutiert, wie viel denn da noch übrig ist. Es muss ja schon gehörig was weg sein. Und jetzt geht's im Kopf des Verwalters kreuz und quer. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen so eine Stunde für uns ist. Das ist eine heilige Stunde, wo das im Kopf mal so richtig durcheinander geht. Wo man mal durcheinander geschüttelt wird und merkt, Mensch, so wie bisher kann's nicht weitergehen. Was soll ich denn jetzt machen? Schwere Arbeit, was weiß ich, Landwirtschaft, Bau, Kann ich nicht, ich bin Büromensch. Das ist nichts für mich. Betteln. Die Leute bitten, dass sie mir was geben, wofür sie gearbeitet haben, aber ich nicht. Schäme ich mich. Wer macht denn jetzt für mich einen Rettungsschirm auf, bitte? Kriegen ja sogar die Banken. Jetzt habe ich's. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zur Entlassung. Zwar nur noch wenig, aber so lange hat meine Unterschrift noch Rechtsgültigkeit. Jetzt werde ich mir mal schnell Freunde machen. Wenn ich den Leuten jetzt erlasse, ein bisschen was jedenfalls davon, was die meinem Herrn schulden, dann werden die mir doch immer dankbar sein. Dann nehmen die mich auf. Und so macht er das dann auch. Er lässt den Leuten einen Teil ihrer fälligen Zahlung. Bisschen die Abgaben reduziert, die Summen manipulieren, Verträge ändern. Wenn man so die Summen beider genannten Beispiele überschlägt, kommt interessanterweise derselbe Betrag raus. Ungefähr 500 Denare. Ein Denar verdiente ein normaler Arbeiter so im Durchschnitt am Tag. Also das sind mal so mehr als 1,5 durchschnittliche Jahreslöhne. Das ist schon was, da kann man schon mal dankbar sein für. Aber jetzt sträubt sich ja gerade das Nackenhaar für den moralisch anspruchsvollen Hörer. Richtig ärgerlich kann man ja erst noch richtig werden, wenn man hier mal hört, was Jesus dazu sagt. Der lobt den ungerechten Verwalter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ganz wichtig hier, das ist eins von den Gleichnissen, in dem es nur einen einzigen Punkt gibt, um den es geht. Der Verwalter dient uns nur in einer einzigen Sache zum Vorbild. In den anderen Dingen nicht. Ganz entscheidend. Jesus findet das Verhalten des Betrügers klug. Nicht, weil er schlecht gewirtschaftet hat. Auch nicht, weil er seinen Chef jetzt noch mehr betrügt. Oder noch deutlicher, oder wie auch immer, als vorher. Die Zeilen nach unserem Predigtext, man lese gerne nach, Lukas 16, ab Vers 10, machen das sehr deutlich, dass wir sehr wohl in ganz im Kleinsten treu, wahrhaftig und zuverlässig sein sollen. Aber worin bestand dann die Klugheit dieses Verwalters? Einmal in einer Erkenntnis und zweitens in einer Entscheidung. Er merkt, die Lage ist äußerst ernst. Meine jetzige Existenz ist bald zu Ende. Die Entlassung ist schon beschlossen. Bald stehe ich vor meinem Herrn und muss die Geschäftsbücher auftun und ihm alles übergeben. Und er wird dann ein Urteil sprechen. So sieht's aus. Und ich sehe dann alt aus. Und jetzt will Jesus natürlich hier nicht für irgendwelche Geschäftsleute eine Geschichte erzählen, so nach dem Motto, geht bloß ordentlich damit um. Na klar, sagt er das dann ja auch. Aber Jesus spricht davon, weil das unsere Lage ist als Menschen. Das steht uns ja nun wieder sehr klar vor Augen. Es wurde schon erwähnt, Johnny Dreyer ist jetzt gerade von uns gegangen. Ja, und wenn ich da mit einem Gestorbenen zu tun habe, dann steht mir das immer so deutlich da. Es kommt der Tag, an dem wir abtreten. Wir sehen menschlich nicht, was jetzt ist. Wir sehen nur, hier funktioniert das nicht mehr mit ihm. Johnny wusste, dass er seinem Herrn begegnen wird dann. Weil er Bibel gelesen hat und das auch noch ernst genommen hat, was da steht. Ich bin in diesen Tagen dabei, Abschied zu nehmen von meinem Vater auch. Wir begleiten ihn gerade. Ich kann nur heute nicht, morgen werde ich wieder hinfahren. Ich wünsche ihm, dass er jetzt auch bald gehen darf. Ich werde dann aber auch traurig sein. Es ist auch schon das ein oder andere Mal ausgebrochen mittlerweile. Ganz anders nochmal. Weil nicht in hohem Alter ist es jetzt der Schulklasse eines meiner Söhne gegangen, in der ein 13-jähriges Mädchen plötzlich nicht mehr dabei ist. Gerade vor kurzem. Die wurde kurzfristig krank und dann aus dem Krankenhaus entlassen. Und die Mutter hat sie eines Tages tot in ihrem Zimmer gefunden. Es kann also sein, dass man nicht mehr 91 Jahre oder 84 oder so zur Verfügung hat. Es könnte sein, dass das auch recht schnell geht. Noch haben wir Zeit, ihr Lieben. Wenn auch vielleicht wie der Verwalter nur noch kurz. Jesus scheut sich nicht, so ein Gleichnis zu erzählen. Der scheut sich auch nicht, dass wir uns alle darüber aufregen. Man kann es ja dann erklären. Dafür hat er ja auch seine Leute, die das dann erklären können. Aber dieses Bewusstsein soll trotzdem da sein. Leute, ihr werdet eines Tages mit eurem Schöpfer über euer Leben sprechen. Der Tag kommt. Dann redet er mit uns über das, was er uns geschenkt hat. Von unserer Geburt an und von da an mit allem, was er uns an Möglichkeiten gegeben hat. Die Würde des Menschen besteht ja gerade darin, dass Gott ihn als sein Gegenüber geschaffen hat und sieht. Dass er ernst nimmt. Bei dem er auch das Leben ernst nimmt. Weil wir ihm wichtig sind, wird er uns fragen, du, wie bist du eigentlich mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe, umgegangen? Was hast du daraus eigentlich gemacht? Was hast du damit eigentlich angefangen? Er fragt uns dann, ob wir seine Liebe ernst genommen haben. Und sie auch für die anderen Menschen geglaubt haben und deshalb liebevoll mit ihnen umgegangen sind. Aufrichtig. Ob wir Menschen so behandelt haben, wie es dem Wert, den Gott ihnen beimisst, entspricht. Oder ob das unpassend war. Wie wir mit Gottes Geboten umgegangen sind. Wenn man sie mal durchgehen würde jetzt. Wir waren eben beim Gebot, wie wir mit Gott umgegangen sind. Dann mit unseren Eltern, lesen wir in den 10 Geboten. Mit unserem Ehepartner. Stefanie Jeiter hat eben gesagt, manche treffen sich vor Gericht wieder. Ich habe dann zu unserem Vorsitzenden gesagt, vor Gericht trifft man sich immer irgendwann wieder. So redet Jesus hier davon. Er sagt, Leute, wir treffen uns irgendwann vor Gericht. Wie sind wir mit der Wahrheit umgegangen eigentlich? Und mit dem, was andere haben oder auch nicht haben. Mit dem, was wir mit anderen erleben und wie wir dann darüber reden. Haben wir das Gute weitergesagt? Oder, ja, nur wahrheitsgetreu, macht's aber nicht besser, das Schlechte verbreitet, sodass es immer noch mehr Schaden gemacht hat. Hat ja eigentlich schon gereicht, dass es einmal schlecht war, was da passiert ist. Wir wiederholen das so gerne. Und Jesus spricht davon, dass ein Tag kommt, an dem wir mit Gott die Schlussrechnung machen. Und was steht da bei dir, wenn Gott einen Schlussstrich unter dein Leben zieht? Die Bibel gibt uns hierüber treffend und genug Auskunft. Manche werfen jetzt ein, aber ich habe doch auch Gutes getan. Dann sag mir mal, an einem einzigen Punkt in deinem Leben, wo etwas, was dir angetan oder schlecht mit dir gemacht wurde, jemals dadurch ausgeglichen wurde, dass jemand dir Gutes tut. Wo der Schaden irgendwie mal dadurch beseitigt wurde, dass jemand an anderer Stelle was Gutes tut. Ich lade gerade nicht ein, das zu sagen. Dürfte man gerne, ich vermute, es würde herzlich wenig kommen, weil das nämlich nicht geht, Schlechtes mit Gutem auszugleichen. Es geht nicht. Und am Volkstrauertag heute denken wir an all die Gefallenen und am Gemordeten, die in der Menschheitsgeschichte ihr Leben lassen mussten. Und dieser Tag der Erinnerung ist wichtig, wir wissen das alle, denn wir lernen zu oft wenig aus der Geschichte. Gott wird die Lebenden und die Toten richten. Und dass wir das in unserer Gesellschaft kaum noch besprechen miteinander, dass das kaum noch ein Thema ist und dass das immer nur unangenehm ist, das ist kein gutes Zeichen. Man würde ganz anders leben, wenn man sich da vorher mal klar drüber wäre. Das macht doch was aus, wenn ich weiß, meine Frau spricht mit mir heute Abend darüber, wenn ich jetzt hier unterwegs irgendwas mache. Das macht doch was aus für mein Verhalten unterwegs. Gerade deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis, ihr Lieben, weil wir es nötig haben. Weil es zu diesem Punkt kommen muss, an dem du nochmal dir überlegst, wie soll das in Zukunft mit mir eigentlich werden? Wenn ich vor dem großartigen Gott stehe, der alles gemacht hat und alles für mich getan hat, mir alles gibt, was ich brauche und noch mehr. Und der mit mir darüber spricht, wie ich dann umgegangen bin. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, nämlich die, wie du dem Gericht Gottes begegnen willst. Jesus nennt den Verwalter klug, schlau, weil er mit dem Tag der Abrechnung rechnet und weil er die richtigen Maßnahmen ergreift. Vorausschauend leben, habe ich ja deshalb das Thema genannt. Wo kann ich denn hin, wenn ich diese Welt verlassen muss? Wo geht's denn dann hin? Fragt der Verwalter. Wo öffnet man mir die Tür und lässt mich in sein Haus? Und dann ist es doch verrückt, dass, wenn man sich mal diese Textstellen vornimmt, gerade vorher, einige Verse vorher, das Gleichnis von dem liebenden Vater oder auch vom verlorenen Sohn, wie man es gemeinhin im Volksmund kennt, lesen kann. Ja, wo einer gesagt hat, Vater, für mich bist du wie tot, kannst du mal gestohlen bleiben. Ja, das steht ja für Gott. Und dann merkt er, Moment mal, das war ja das Dümmste, was ich tun konnte. Ob der Vater mich wohl wieder aufnimmt. Und dann erlebt man, wie der Vater schon, als er am Horizont erscheint, losläuft, wie obwohl ein orientalischer Großgrundbesitzer nie läuft. Und dieses nach Schwein stinkende Etwas in den Arm nimmt und ihn wieder bei sich haben will. Und ihn reinnimmt ins Haus und voll annimmt. Mensch, wie kommen wir eigentlich in das Haus dieses Vaters? Jesus erzählt das alles, weil er deutlich machen will, Leute, Gott hat sich längst auf den Weg gemacht, er wartet gar nicht, bis ihr kommt. Denn ich stehe für ihn hier vor euch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Außer durch mich kommt niemand zum Vater, aber durch mich kommt ihr zum Vater. Und dann gibt Gott alles für dich und lässt seinen Sohn sterben an deiner Stelle. Hoffentlich kommt diese Botschaft mal wieder in unserem Herzen zu Platz jetzt. Gott wusste, dass du die Abschlussrechnung nicht schaffen kannst. Dass unterm Strich zu wenig rauskommt. Dass du nicht Rechenschaft geben kannst, weil dir die Spucke wegbleibt. Wenn Gott dir mal zeigt, was wirklich los war in deinem Leben und wie die Hintergründe ausgesehen haben. Auch der Menschen, die du immer verurteilt hast. Und deine, wo du immer gesagt hast, ich kann gar nicht und ich kann nicht und so. Was alles möglich gewesen wäre. Wenn Gott mit dir darüber spricht und das abläuft, dann weiß er, da hast du keine Chance. Ich hätte fast gesagt, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Nein, es tut mir nicht leid. Weil er sich längst drum gekümmert hat. Weil er seinen Sohn an deine Stelle gestellt hat. Und der hat das ausgehalten. Da hat er den Schlussstrich gezogen und gesagt, am Ende, wenn du meinem Sohn glaubst, dann steht er noch da. Dann hast du nicht nichts, sondern alles. Du musst nur noch deine Unterschrift drunter setzen. Du musst es nur noch annehmen mit deinem Leben. Dich auch wirklich darauf verlassen und mal aufhören, noch alles mögliche andere mitbringen zu wollen. Oder so zu tun, als könntest du dem Tag der Abrechnung etwa entgehen. Das wird nicht passieren. Und da kann man Jesus das mal sagen. Vielleicht so, Herr Jesus Christus, ich habe bisher auf eigene Rechnung gelebt. Und jetzt merke ich, dass die Rechnung nicht aufgeht. Bitte vergib mir, wie ich mit dir und mit Menschen umgegangen bin und auch mit mir selbst. Ich gebe dir jetzt mein Leben in die Hand. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Danke, dass du mir in deiner Liebe die Arme entgegenstreckst. Danke, dass ich durch dich in das Haus des liebenden Vaters eintreten darf. Hier hast du mein Leben. Führe du mich ab jetzt. Du bist meine Zukunft. So könnte das zum Beispiel aussehen. Klug ist, wer sich heute darum kümmert, ob er auch morgen mit Gott ist. Das hat natürlich Folgen. Der Teil ist jetzt wesentlich kürzer. Es geht mir nur um diesen einen Gedanken. Vielleicht sogar beispielhaft wird jetzt passend zum Gleichnis das Thema Geld aufgenommen. Und dann wird die Frage, Mensch, wenn du das so entdeckt hast, worum es im Leben jetzt wirklich geht. Ja, dass es darum geht, sich von Gott lieben zu lassen, seine Liebe sich gefallen zu lassen und sie weiterzugeben. Dann überleg doch mal, was das jetzt für deinen Besitz heißt. Ob das wirklich dein Besitz ist. Oder du ihn zur Verwaltung bekommen hast, um ihn zu verteilen unter den Menschen. So sehe ich das, sagt Jesus. Deshalb sieh zu, dass das Geld und alles, was du hast, dahin kommt, wo es hingehört. Nämlich um Gottes Liebe in dieser Welt zu verbreiten. Und dann können wir auch überlegen, was heißt denn das für unseren Umgang als Ehepartner? Für unseren Umgang mit Freunden, Bekannten, mit Leuten, die wir treffen und unser Reden über sie. Was heißt das jetzt, Gottes Liebe erfahren können und sie für alle glauben? Die richtigen Schritte gehen. Wir könnten das jetzt auf jeden Bereich beziehen. Ich lasse es dabei stehen und möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Vielleicht kennen die manche, sie ist trotzdem herrlich. Der größte Narr. Da war ein König, der sich nach der Sitte der Zeit so einen Hofnarren hielt. Ja, die sollten da ja mal so Späße machen und so, die wurden natürlich nicht ernst genommen. Aber die konnten den Königen und Fürsten auch mal die Wahrheit sagen. Es war der Einzige, der das konnte bei diesem König. War ihm das dann zu doof, dem König? Dann hat er einfach gesagt, naja, das ist ja auch ein Narr, ne, ein Dummkopf. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen dran und sagte, du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst diesen Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken. Außer, du begegnest einmal einem Menschen, der noch närrischer, also noch dummer ist als du. Dann gib ihm diesen Stab. Jahrelang trägt der Narr diesen Stab mit sich und konnte ihm niemandem schenken. Er fand niemanden, der noch dummer war, der noch närrischer war. Eines Tages hört er, dass der König im Sterben liegt. Da hüpft er nach gewohnter Manier in das Krankenzimmer und sagt, König, ich höre, du willst eine Reise antreten.
Ich will nicht, erwidert der König, ich muss.
Oh, du musst? Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst ja sicher bald zurückkommen.
Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück.
Nun, meint der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise doch seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, aus dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte traurig den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten.
Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst.
Gewusst habe ich es schon, aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Da nahm der Narr seinen Stab und legte ihn auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab an den weiterzugeben, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und du hast doch nicht dafür gesorgt, dass dir die ewigen Türen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Vorausschauend leben. Jesus hat die Rechnung für dich bezahlt. Wir werden es gleich im Abendmahl feiern.
du bist herzlich eingeladen. Wer ihm gehört, kann in Gottes Vaterhaus eintreten. Seine Arme sind offen für dich. Die Entscheidung, dich ihm in die Hand zu geben, ist das Beste, was du tun kannst. Amen.